Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, für diese Folge gibt es ausnahmsweise mal eine Triggerwarnung wie in euren True Crime Podcasts. Denn wir kommen heute nicht drum herum, das Thema Politik zu streifen. Denn wie ihr sicher schon alle im Folgentitel gelesen habt, sprechen wir heute über Motorräder aus China. Und da gleich die nächste Triggerwarnung für alle, die sich an einer abweichenden Aussprache stören.
Er hat China gesagt.
Das ein oder andere China wird mir als Bayer halt rausrutschen. Ich weiß nicht, wann es, wie du es hältst.
Aber. Hallo erstmal, ich sag China, aber störe mich auch nicht weiter.
Na gut. Ja, also ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster beim Motorrad. Und ja, ihr habt ihn schon gehört, ich freue mich wieder auf eine Folge mit PS-Chefredakteur Johannes Müller. Hi Johannes.
Hallo Ferdi und danke für die Vorstellung. Ja, Triggerwarnung, ja, muss man. Politik wird heute nicht nur gestriffen, sondern voll angegriffen.
Ja.
Weil es nicht anders geht, wenn man über China und seine Motorräder spricht. Aber ja. vielleicht kommen wir. Dazu kommen wir, also zu den kritischen Aspekten kommen wir noch früh genug.
Bevor wir dazu kommen, bevor wir richtig loslegen, habe ich noch einen kurzen Hinweis, terminlicher Art, denn bald findet zum dritten Mal das Motorrad-Testival statt, zwar vom 1. bis 4. Mai in Breuberg im Odenwald auf dem Metzler Werksgelände. Da habt ihr die Möglichkeit, bei geführten Testfahrtouren Motorräder aus 10 Kategorien zu testen und unmittelbar miteinander zu vergleichen. Dabei wird auf einer Strecke von ungefähr 100 Kilometern immer wieder das Motorrad auch gewechselt. Da habt ihr dann also am Ende der Tour bis zu 8 verschiedene Modelle verschiedener Hersteller gefahren. Also das ist eine super Möglichkeit, die man jetzt bei normalen Probefahrten wahrscheinlich nicht so hat. Und die Preise starten da schon ab 79 € inklusive Sprit. Das kleine Problem, die Anmeldung läuft bereits seit dem 20. März. Also wenn dieser Podcast erscheint, schon seit ein paar Tagen. Da solltet ihr euch also beeilen. Aber falls ihr die Folge jetzt später hört oder schon alle Plätze ausgebucht sind, dann lohnt sich das Ganze trotzdem. Es gibt nämlich auch noch ein Rahmenprogramm und eine Händlermeile und da kann man dann auch mal kurze Probefahrten unternehmen. Alle Infos auf motorradtestival.de und damit zurück zum eigentlichen Thema. Vielleicht sind da ja auch das ein oder andere China-Motorrad, ich weiß es nicht. Genau. Johannes, wir hatten es gerade eben schon gesagt, wir werden uns so ein bisschen von der Hardware zur erstmal über die Hardware nähern, diesem Thema und dann eher so auf das große Ganze gucken. Das ist so der Fahrplan ungefähr für diese Folge. Und Aufhänger war ja für diese Folge eine CFMoto-Präsentation, auf der du vor kurzem warst.
Ja, richtig. Also nicht die erste tatsächlich, aber schon die zweite. Und man kann schon da festmachen, die Schlagzahl nimmt deutlich zu. Also wir haben, ich mache den Job jetzt seit etwas über 10 Jahren und in der Zeit haben wir uns sehr wenig mit chinesischen Motorrädern beschäftigt, aber in dem letzten Jahr hat es deutlich zugenommen und dieses Jahr 2025 scheint mir das Jahr der chinesischen Motorräder zu sein. Das fing jetzt an mit dieser CFMoto Dreizylinder-Präsentation, also die SRR 675 und NK 675, diese neue Plattform von CFMoto, die ja derjenige chinesische Hersteller sind, den man, glaube ich, so am ehesten auf dem Zettel haben muss.
Ist diese Partnerschaft mit KTM, daher
genau.
Kennt man sie vermutlich.
Der Partner von KTM, der für KTM einige Modelle, also die kleineren Reihen Zweizylinder, Duke und Adventure, baut in China und auch eigene Motorräder, die wiederum auf KTM-Technik beruhen, jetzt auch hier in Europa verkauft, mit KTM als Vertriebspartner. Also das ist ein recht komplexes Konstrukt. Auch ein Konstrukt, an dem man schon sieht, was so die speziellen Themen sind, aber dazu kommen wir auch später noch. Ja, CFMoto, also der große Player zusammen mit, weiß ich nicht, Vogue und vielleicht Zontes und einem Kowe, die man da nennen muss aktuell und weiteren kleineren.
Das ist ja schon auch jetzt genau das Ding. Du hast gesagt, du bist jetzt seit 10 Jahren dabei und ich meine, vor 10 Jahren, da hat man von keinem von diesen Herstellern jemals was gehört?
Naja, erstmals. Also ich habe 2015 tatsächlich zwei chinesische Motorräder verglichen, nämlich eine CFMoto eben
Ah, gab sie da was tatsächlich?
QJ
schon.
Und das waren aber wirklich so die allerersten, die man überhaupt irgendwie zu Gesicht bekommen hatte. Also größeren Motorrädern, jetzt über 125ern. Genau, das war 2015 und jetzt schließt sich so langsam der Kreis. Ich ist wirklich die Prognose, das wird das Jahr der chinesischen Motorräder jetzt, weil halt auch die Vertriebswege sich jetzt öffnen und die. Es sind ja selten große nationale Importeure, die da erstmal aufgesetzt werden, sondern eher so kleinere graue Importeure und sagen wir mal so Kiesplatzhändler oder Garagenhändler, die jetzt aber einfach da sind und diese Motorräder kommen jetzt in den Markt, um nicht zu sagen, diese Motorräder pressen jetzt in den Markt, aber ja. Nee, ja. Genau, also CFMoto-Präsentation.
Genau.
Dreizylinder. Nicht nur die Dreizylinder, sondern eben auch noch die 700 MT, so eine, sagen wir mal, touristische Reise-Enduro und die 800 MTX, eine adventure-mäßige Hardcore-Reise-Enduro, wenn man so will. Also,
da erkennt man so die Verwandtschaft zur 890 KTM Adventure, meine ich, das ist die, oder?
Sehr deutlich, genau. Ja. Also die haben ein eigenständiges Design, auch ein Design, mit dem sie sich sehr viel mehr einen Gefallen tun, als KTM das tut. Muss man ganz klar sagen, sehr gefällig. Alle CF-Motos sind sehr gefällig, so auch diese, aber das ist also, diese 800 MTX ist ganz klar KTM-Technik. Und da wird es jetzt schon spannend. Die 700 MT ist eindeutig noch eine steinalte Plattform, die sich orientiert an dieser, früher hieß das Modell 650 NK und war Naked. Irgendwann wurde daraus eine 700 MT und war dann so ein Versys-Verschnitt. Aber das Naked war eigentlich auch schon so eine Kopie der Kawasaki Reihen Zweizylinder-Plattform. Das spürst du glasklar, wenn du da drauf sitzt. Und diese 700 MT ist eben noch diese alte Plattform. Die hat jetzt einen 19 Zoll Vorderrad gekriegt und ganz frische Optik, aber ist im Grunde genommen gefühlt schon 10 Jahre alt und war vor 10 Jahren schon eine Kopie von 10 Jahre alter Technik, also ist steinalt mit frischer Optik und allein daher schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber ich möchte mich jetzt nicht an dieser Beschreibung verzetteln. Es gab also eben, der eigentliche Punkt waren diese Dreizylinder und die sind eher Eigenentwicklungen, aber formal sehr nah an der Triumph-Plattform wiederum, die also mit der Trident anfing und dann jetzt mit der Daytona so eine Evolutionsstufe gefunden hat, 660 wohlgemerkt. Also 95 PS-Klasse, die CFMotos haben jetzt im Euro 5 Plus Trim 88 PS, also ein bisschen nicht ganz die naheliegende Leistung von 95 PS. Aber das sind moderne Motorräder, die zwar formal sehr nah an der Triumph-Plattform sind, aber wenn du jetzt Bohrung und Hub anguckst und auch die Motorgehäuse und Rahmen und Schwinge, sind das keine ganz offensichtlichen Kopien, sondern das sind eher so Motorräder mit dem gleichen Lastenheft, sage ich mal. Womit wir ja schon bei dem ersten Punkt sind, also China-Motorräder immer unter Kopieverdacht und oft auch völlig zu Recht. In dem Fall scheint es mir aber eine Eigenentwicklung zu sein und das ist schon so die erste Beobachtung, die entwickeln schon, ich sage jetzt die und meine das überhaupt nicht irgendwie rechts- oder nationalkonservativ, ich sage aber also, ja, die Chinesen als Allgemeinplatz, um sie mal über einen Kamm zu scheren als Hersteller, was man aber eigentlich auch da werden wir hinkommen, nicht kann. Die Unterschiede sind riesengroß.
Ja,
aber
ja.
Eben bei CFMoto wird jetzt schon greifbar, dass diese Dreizylinder-Plattform keine stumpfe Kopie ist, sondern einiges an eigener Entwicklung drinsteckt, was man auch schon an der ganz guten 450er gesehen hat. Diese SR 450 war das letzte Motorrad, wo ich auf der Präsentation war. Und die war ja auch letztes Jahr in der 48 PS-Klasse eigentlich schon ganz relativ weit vorne dabei.
Ja,
auch keine offensichtliche Kopie von irgendwas.
Ja, ich erinnere mich, dass du damals auch schon relativ beeindruckt wiederkamst von der Präsentation und dass man eben dieses Pauschalurteil, das ist halt jetzt alter Wein in neuen Schläuchen, 20 Kilo schwerer, aber dafür halt etliche 1.000 Euro günstiger mit im besten Fall einem gut kopierten Design, im schlimmsten Fall halt irgendwie ein wilder Stilmix, dass dieses Pauschalurteil eben schon länger nicht mehr gültig ist.
Richtig, richtig. Ja. Also das war bei der 450 SR schon so die ganz offensichtliche Erkenntnis, also dass die Sprünge, die Entwicklungssprünge waren, um es mal ein bisschen historisch aufzuziehen, ja riesig. Und als ich 2015 diesen Vergleich gemacht habe von dieser 650NK, CFMoto 650NK, die war also eine eher 6N-Kopie. Mhm. Kann man klipp und klar so sagen. Nur war die halt eben genau besagte 15 oder 20 Kilo schwerer und besagte 10 oder 15 PS schwächer. Und das Fahrwerk war katastrophal schlecht. Also das war so schön, man konnte die so einen schönen Verriss schreiben damals. Da wäre eine Erinnerung wach. Also man konnte sagen, dass das Fahrwerk fühlte sich an, als wäre da Sand in der Gabel. So. Also das hat überhaupt nicht angesprochen und das war furchtbar unkomfortabel und müde und alles zäh und bleh. Also das war, selbst für den Preis, der, sagen wir mal, irgendwie 2000 oder, keine Ahnung, 1800 Euro günstiger als eine Cover zu der Zeit war, das konntest du das nicht kaufen, du konntest das auch nicht empfehlen. Das wäre ein grober Fehler gewesen, das zu kaufen. Selbst wenn man keine Ansprüche hatte.
Das ist ja die Krux, dann ist man immer mit einer gebrauchten Honda, Yawasaki, irgendwas.
Ja.
Ist man ja immer besser bedient gewesen eigentlich.
Und das gleiche Argument konnte man auch noch 2020 und 2021 an Kopien von 500er Honda Reihen Zweizylindern herantragen, die nicht das günstiger waren, was die schlechter waren.
Ja, ja.
Aber, und das wurde, mit der 450 SR wurde das schon greifbar, so, Moment mal, die ist nicht nur günstiger, sondern auch genauso gut und schon gar keine stumpfe Kopie mehr. Also, um es an der mal festzumachen, das war ja jetzt auch schon 2 Jahre her, dass wir die das erste Mal gefahren sind. Die hat den schönsten Motor der Klasse. Das war vor Erscheinen der Aprilia das erste Mal, dass so ein Motorrad, so ein rein Zweizylinder mit Hubzapfenversatz, also asymmetrischer Zündfolge hat. Und der klang super und die sieht auch gut aus nach so ist immer Geschmackssache, aber ein modernes, handwerklich gutes Design. Übrigens auch da, CFMoto lässt in Italien designen. So, die Leute, die früher MV Agusta designt haben, das gleiche Büro, macht heute CFMoto. So, und das siehst du. Also, die tun sich mit dem gefälligen europäischen Design einen Gefallen. Die sind hervorragend ausgestattet. Die haben also vor 2 Jahren schon in der 48 PS-Klasse ein schönes TFT, als das noch nicht so Standard war, und ja, also gute Schalter und einstellbare Hebel und lauter so Features, die in der Motorrad-Punktewertung auch ganz viel Punkte bringen, und da sind die smart. So, ja. Ja. Und die CFMoto, auch dieses Motorrad war noch ein bisschen zu schwer für seine Klasse, aber das ist die Honda zum Beispiel auch. So. Und der Motor läuft eigentlich schön vibrationsarm, und dann dachtest du, Mensch, also eigentlich jetzt mal China und Herkunftsland und Politik völlig ausgeblendet und auch Langzeithaltbarkeit, wo wir keine Erfahrung haben, völlig ausgeblendet, könntest du sagen, dieses Motorrad kann man empfehlen, so für das, was es ist. Also das stand jetzt dann der Cava nichts mehr nach. Gut, die Cava ist sportlich, aber jetzt, der Punkt ist, es war da, wo es sein musste, jetzt vor 2-3 Jahren schon. Und das war damals noch dieses andere Motorrad, um den Test nochmal zu erinnern, das war die QJ, wie hießen die, eine 600er Reihen Vierzylinder. Rahmen, eine Shiver-Kopie, Motor, eine Honda-Kopie. Und das war auch richtig schlecht. So. Mhm. Und selbst wenn du sagst, okay, also die haben jetzt, sagen wir mal, den Stand von, ich sag jetzt mal, die sind 80% so gut oder 85% so gut oder meinetwegen sogar 90% so gut wie in Anführungszeichen, West-Produkt oder Premium-Produkt, althergebrachter, bekannter Hersteller, dann ist das irgendwie nah dran, aber irgendwie auch noch total weit weg. Also ein Motorrad, das 80% so gut ist wie, ich sag mal, eine Honda, ist eine Vollgurke. 80% reichen nicht. So. Aber jetzt sind wir bei 95, 96, 97 oder sogar 100%. Ja? Also das war bei der 450 SR schon so, und bei der 675 SRR und auch NK, also im direkten Vergleich wird man sicher Punkte finden, wo die Triumph dies und das vielleicht ein bisschen besser macht. Aber wir sind jetzt bei 98%. Mhm. Ja, die Unterschiede werden sein, kann ich jetzt sagen, Gasannahme aus dem Schiebebetrieb, Erstbereifung bei Nässe und so gut wie sicher ABS-Applikationen, also Regelverhalten im ABS-Regelbereich. Aber wie viel Prozent aller Fahrer bremsen, wie oft, wie viel Prozent aller gefahrenen Kilometer in den ABS-Regelbereich? Genau null. Ja? Und das Blockieren wird verhindert. Der Restbremswirkung ist halt zu gering. Aber das ist ein Punkt, wo ich sage, also es ist jetzt nicht katastrophal schlecht, es ist halt einfach nicht so besonders gut. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ey, das genügt. Das ist gut genug. Und da kommen wir jetzt zum Punkt, der Sportler, die SRR 675, kostet fast genau 2.000 Euro weniger als die Daytona 660, die auch schon nicht so teuer ist. Ja? Mhm. Also hast du hier ein vollwertiges, cooles, gut aussehendes, gut ausgestattetes, sagen wir mal, Alltagssportmotorrad für deutlich unter 8.000 Euro, 7,6.
Also du meinst, Preis und Leistung passen jetzt zueinander, wo es vor
die
wenigen Jahren vielleicht
nicht
noch nicht
zueinander,
so...
Die sind jetzt bombastisch bei diesem Dreizylinder. Die sind bombastisch. Die sind, also das Naked ist ja noch günstiger. Ja. Wir sind in einem Bereich, wo das Naked mit, ja, die haben 88 PS. Das kostet, bei Honda kriegst du eine CB500 dafür und bei Yamaha kriegst du keine MT-07 dafür. So.
Mhm. Ja. Ja.
Ja. Das heißt, wenn du nur auf Preis-Leistung guckst, ist das der diese Dreizylinder-Plattform von CF Moto ist der Game-Changer. So. Mhm. Und das Gleiche kann man sagen von dieser 800 MTX. Die ist auch moderne Technik und voll auf der Höhe. Und die ist, weiß ich nicht, 1.000 oder 1.500 Euro günstiger als die KTM. Und da sagst du auch, das ist wieder der Game-Changer. Und jetzt muss man aber differenziert betrachten. Diese 700 MT, die ist auch sportbillig, aber die ist eine Vollgurke, weil das ist noch die alte Technik. Das ist noch die alte kopierte Scheißtechnik. Also ich habe schon lange nicht mehr auf dem Motorrad gesessen, wo du einen Bordstein hochfährst und das ganze Ding hat einen Rahmenflex und einen Headshake aus der Hölle, wo du denkst, das fällt mir gleich unterm Hintern auseinander. So. Und natürlich trotzdem muss man sagen, es gibt auch Leute, wenn deine Ansprüche niedrig genug sind und die müssen in dem Fall sehr niedrig sein, dann ist das immer noch ein Hammer-Deal für 6,5. Da ist dann modernes LED-Licht rundum und ein geiles Display und einen großen Tank und bequemes Fahrwerk und eine Sofasitzbank, die auf einer K1600 auch passen würde. So, also die haben schon auch, die wissen schon, wie man Feature-Listen abarbeitet.
Das ist ja manchen Leuten dann vielleicht auch wichtiger als Fahrwerksfeedback oder Ansprechverhalten,
oder irgendwie, genau. Also, das ist richtig. Also, das muss man, aber das möchte ich als erstes festhalten, man muss es differenziert betrachten.
Mhm. Ja,
und wir sprechen jetzt ja nur über CF Moto. Andere Hersteller, keine Ahnung, nehmen wir Benelli, haben zum Beispiel andere Punkte. Und ja, die sind alle relativ schwer und, aber zum Beispiel lief die Benelli sehr gut im Motorrad-Dauertest. Da ist wiederum das Qualitätsthema schon ein Stück weit beantwortet.
Ja.
Auch die CF Motos geben auf den ersten Anschein, also wenn du die anguckst, die sind gut verarbeitet. Die Spaltmaße passen, die Oberflächen sind ordentlich, bis sehr gut eigentlich. Also gemessen am Preis ist das alles tippitoppi. Du weißt halt nicht, wie sieht's nach 20, 40.000, 60.000 Kilometern aus, wie sieht's nach 2, 4, 6, 8, 10 Jahren aus. Das ist offen, das können wir nicht beantworten. Das kann auch keine Motorradzeitschrift, keine Publikation beantworten, außer wir fahren den Dauertest. Der kostet viel Geld, aber das ist alles in Arbeit, das muss jetzt passieren. Ja?
Ja.
Werbung.
Entdecke jetzt die faszinierende Welt von FC Moto, deinem Onlineshop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto deine erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure, bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf fc-moto.de. Ja, Benelli wollte ich sowieso noch separat kurz auch einbringen, weil die, finde ich, auch so ein schönes Beispiel sind für diese Kombination. Du nimmst eine europäische Marke mit einer großen Tradition, hast auch noch diese Verbindung nach Italien, wo ja dann Forschung, Entwicklung, Design und sowas alles gemacht wird. Es wird halt dann in China gefertigt. Ja, okay. Ich erinnere mich auch an die Dauertest Benelli, das ist ja die 752, Leoncino 800.
Leoncino, ja genau.
Leoncino 800, genau. Auch mit so einem Rhein-Twin. Ja, man spürt schon diesen fehlenden Feinschliff. Man hat schon, also bis dahin, dass es auch manchmal nervt. Also die hatte eine unglaublich hohe Leerlaufdrehzahl, auch wenn sie warm war. Da standst du immer mit 2000 Touren an der Ampel, was so ein bisschen unangenehm ist.
Ja.
Auch so Ansprechverhalten, ja, so Verarbeitungsqualität. Aber andererseits, du hattest eben, wie du sagst, du hattest LED, du hattest ein schönes TFT-Display, ja, ringsrum.
Connectivity-Krams, so genau.
Ja, brauche ich jetzt auch nicht, aber passt alles. Und es ist einfach für den Preis echt okay. Und die sieht auch cool aus. Ich war dann sehr überrascht beim Gewicht, weil die doch deutlich schwerer, also die hat schwere Knochen.
Ja, verdammt schwere Knochen. Also es ist einfach, ein Motorrad zu bauen, wenn es schwer sein darf.
Ja, so. Aber auch das, was für eine Rolle spielst du im Alltag? Und ich meine, naja, wirklich, wirklich gestört hat es mich auf der Reise ehrlich gesagt nicht. Und ich meine, das ist ein puristisches Neo-Retro-irgendwas Naked-Bike. Da geht es jetzt nicht wirklich um Performance, würde ich jetzt behaupten.
Trotzdem, mich hat es immer gestört, das Gewicht, okay, weil es einfach 15 völlig unnötige Kilo spazieren fährt. Wenn nicht sogar 20. Aber es geht ja nicht um mich. Und der Punkt ist der, jeder muss entscheiden, ist es gut genug? Und bislang, das ist jetzt, damit kommen wir eigentlich zum Punkt, bislang hattest du immer so einen krassen Trade-off irgendwo. Und diese CFMoto Dreizylinder ist das erste Mal, wo ich wirklich sagen muss, wo ist der Trade-off? Also ich sehe da keinen Trade-off.
Und ja, dann außer guck mal, aber, Prestige vielleicht, ja.
Ja, Prestige, also ja. Okay,
wenn es einem wichtig ist.
Wenn es einem wichtig ist, ja. Ja, das ist natürlich ein Aspekt, den habe ich jetzt nicht so wirklich bedacht, aber die Frage ist natürlich auch, haben alle konventionellen, alle bekannten alten Hersteller, haben die alle Prestige? Würde man auch nicht zwingend mit Ja beantworten. So, keine Ahnung, nimm, also das Prestige ist ja unterschiedlich verteilt bei den ja, bekannten Herstellern. Ich glaube, es wächst da eine Generation an jungen Motorradfahrern nach, denen das A egal ist oder die sich B Prestige nicht leisten können oder wollen. Denn der Punkt ist natürlich der, die Motorräder sind immer teurer geworden und Motorradfahren ist per se ein teures Hobby. Mhm. Und da stelle ich mir vor, halte ich es für sehr naheliegend, die Überlegung, dass es viele gibt, denen Prestige völlig egal ist. Also dass da, dass einfach, diese Motorräder wenden sich ja auch an eine jüngere Käuferschicht. Also in diese 700 MT nicht. Die ist eher so, ja, vielleicht für den gemütlichen Wiedereinsteiger gedacht. Aber gerade diese Dreizylinder und auch diese NK, diese 800 NK, die ja auch eine KTM Duke in etwas günstiger ist, das sind natürlich jugendlich daherkommende Motorräder oder junge Motorräder, die einfach ein Segment bedienen, wo glaube ich, Prestige so ein bisschen, also Design ja, das haben sie ja auch, aber Prestige halt einfach auch für viele nicht leistbar ist.
Ja, ne, ich wollte es nur mit einbringen, ja, weil das ist natürlich genau ein Punkt. Das ist der Punkt, wo sich natürlich dann Benelli deutlich leichter tut, auch als jetzt Vogue oder sowas aus dem Longines-Konzern. Auch so ein Aspekt, dass ja Longines früher halt Motoren für BMW gefertigt hat, die 650er Einzylinder, die später die 850er und 900er Twins, die aber jetzt eben auch unter eigener, mit der eigenen Marke Vogue eben auch komplette Motorräder bauen. Also auch da so eine Entwicklung irgendwo. Und genau, was ich zu Benelli noch die ganze Zeit noch sagen wollte, das ist mir auch sehr aufgefallen, weil ich die Marke ja für den Motorradkatalog betreut habe. Zumindest mal ein Jahrgang, da ist mir auch aufgefallen, dass die sehr oft eben auch darauf hinweisen, dass sie zum Beispiel Mazzocchi-Gabel, Brembo-Bremsen und so. Also man versucht schon auch, glaube ich, selbst wenn es das Markenprestige vielleicht nicht so hergibt, dass man dann eben auch sagt, man setzt auf Komponenten großer Zulieferer und sowas und bekannte Zulieferer und Bosch ABS und sowas. Das zieht natürlich schon auch und das soll wahrscheinlich auch diese Berührungsängste ausräumen.
Ja, also das war jetzt bei CFMoto, da ist auch schon länger zu beobachten. Europäische Namen oder auch bekannte japanische Namen in dem CFMoto steckt jetzt zum Beispiel ein Kayaba-Fahrwerk, KYB.
Ja, ja.
Und das funktioniert auch sehr gut. Und der eigentliche Punkt, auf den ich raus wollte, bislang hat man ja eben versucht, so ein bisschen, also durch Kooperationen oder Badge Engineering eben die Produkte unter einem bekannten, positiv konnotierten Namen zu verkaufen. Ich erinnere gern die Zündapp 125er. Ja,
ja,
um ein Beispiel zu nennen. Jetzt die Frage, wie strahlkräftig die Marke Zündapp in den letzten 10 Jahren noch war, steht auf einem anderen Blatt. Heute beobachten wir was anderes und das ist der eigentliche Punkt. Das Selbstbewusstsein, mit dem die chinesischen Hersteller auftreten, vor allem bei CF Moto, aber auch in Kowe beobachte ich da sehr. Woj als eigens aufgestellte Marke. Also Made in China soll jetzt ein Gütesiegel sein. Und ist eben nicht mehr was man irgendwie verstecken muss, vor dem Käufer geheim halten muss. Und das ist das Neue. Also die treten mit unglaublich breiter Brust auf. Auch, weil man mehr selber entwickelt. Und das kannst du natürlich auch eher, wenn du nicht eine Kopie, eine offensichtliche Kopie von was verkaufst. Und weil man teilweise auch sehr gut entwickelt. Und ja, also das hat irgendwie auch ein Stück weit eine Emanzipation stattgefunden. Also das ist eigentlich auch, warum diese CF Moto Präsentation so erwähnenswert ist. Wenn du auf eine Präsentation von BMW oder Yamaha oder Honda oder Ducati oder wem auch immer gehst, bist du als Journalisten eingeladen und da fahren die Journalisten zusammen rum und haben dann also Bilder und Video und können was erzählen. So. Und die CF Moto Präsentationen sind Weltpräsentationen für Importeure, Händler und ach so, auch noch die Journalisten, ihr könnt auch mal noch mitkommen. Also da scheißt man sich nichts. Wenn du als Journalist dann nicht da bist, ist das auch egal. Diese Motorräder werden in den Markt gedrückt. CF Moto ist riesengroß mit so Quads und Side-by-Sides und macht da seit 20 Jahren schon das mit diesen vierrädrigen Freizeitgeräten, was sie jetzt mit dem Motorrad dann machen, nämlich die schieben die Dinger in den Markt zu einem Preis, der eigentlich unwahrscheinlich ist und verkaufen. Und also es geht dann nicht so, wie soll ich denn sagen, also die Motorradindustrie, wie wir sie kennen, ist ja fast schon ein romantischer Laden, so da. Die Zahlen sind relativ klein und das ist alles, alle haben viel Marken-DNA und kommen sehr über die Identität und übers Produkt und sind begeisterte Motorradfahrer und tragen Heritage und Motorradkultur mit sich rum. Das gibt's da nicht. Da geht's um das Produkt und das Produkt soll verkauft werden und fertig. Und das wird jetzt passieren.
Ja, du sagst emanzipieren, da wollte ich auch noch sagen, das sehen wir ja jedes Jahr auch auf der Messe in Mailand eben, dass die riesige Stände haben, wo du dann auch, da schlenderst du dann drüber und dann siehst du zwischendurch die typischen Gurken, wo man jetzt kein Experte sein muss, um zu sehen, ja, das ist schon okay für den Preis, aber dann eben, es ist eben nicht mehr so pauschal. Es ist nicht alles irgendwie eine billige Kopie. Und die stellen sich da wirklich, wie du sagst, die haben da ihren Platz gefunden und jetzt sind sie mit dabei. So. Und,
an manchen Stellen steht sich die chinesische Industrie auch nicht so sehr im Weg, wie unsere lange, traditionsreiche, historisch gewachsene, nimm zum Beispiel das 125er-Thema. Ach übrigens, CF Moto hat, das ist ja das Nächste, wir haben eine riesige Modellflut und nicht nur CF Moto, aber besonders die. Also schau mal, wie das Portfolio da in den letzten 5 Jahren gewachsen ist. Die werden in wenigen Jahren Vollsortimenter sein. Ja? Mit einem Sternchen, aber zu dem Sternchen kommen wir noch. Die haben jetzt auch noch nebenbei noch 125er vorgestellt. Es war jetzt wettermäßig sehr, sehr schwierig bei der Präsentation. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass man, wenn man an 2 Tagen 5 Motorräder fahren soll, schwierig. Ich konnte diese 125er nicht fahren. Ist auch sehr ins Wasser gefallen, die ganze Präsentation. Aber die sagen klipp und klar, wir haben die erste 125er gebaut, die für normal große und große Menschen konzipiert ist. Phil setzt sich da drauf und sagt, ja, hi, das ist die erste 125er, die mir passt.
Das heißt, von einem chinesischen.
Steckt eine feine Ironie drin. Aber also keiner der althergebrachten Hersteller hat bislang auf die Kette gekriegt, eine 125er, die jetzt keine Enduro ist, zu bauen für große Leute. Das ist eine nackte 125er, wenn du auf der Honda sitzt. CB125R, tolles Motorrad. Ich bin 1,70 und also die dürfte nicht noch kleiner sein. So,
ja, und ich meine mit 16, 17, da kann man auch schon größer als 1,80 sein. Also ist jetzt nicht so.
Also die fällen da auch ohne Altlasten viele kluge Entscheidungen. So, das muss man wirklich auch sagen. Also Ehre, wem Ehre gebührt und da, wo sie gebührt, das machen die oft smart. Ja. Und auch, also auch das, nochmal das Design. Also mir fallen Beispiele ein von westlichen Herstellern, die Motorräder trotz und nicht wegen ihres Designs verkaufen. Und die CF Motos sind alle mega gefällig. Die treffen so einen Massengeschmack. Die sind nach Italien gegangen und gesagt, bitte baut uns gefällige Motorräder und die haben das gemacht. Super. Ja.
Ja. Also das ist auf jeden Fall das Zwischenfazit, auf das wir hinauskommen wollten. Ja, dass es eben gar nicht mehr so einfach und so pauschal ist, was so die Hardware angeht.
Ja, also diese Dreizylinder sind ein gutes Beispiel dafür jetzt. Und andere auch. Also schau die Kowe an. Kowe war der erste, der ein 450er Rallye-Motorrad, Rallye-Replika bauen konnte, die bezahlbar ist. Und die Dinger gehen weg wie warme Semmeln. So.
Hm.
Ja? Ja. Um nur ein weiteres Beispiel zu nennen. QJ ist der Name, der mir vorhin nicht eingefallen ist. Im Eingang natürlich ein großer Player. Die kommen mit einer irrsinnigen Modellflut. 800er Reihen, Vierzylinder. Cool. Wo sind diese Motorräder eigentlich hin verschwunden? Die bauen das. Die bauen Motoren als Beispiel. Bei uns gibt es immer nur noch Plattformen. Und ja, wenn wir einen Motor entwickeln, muss der in mindestens 8 verschiedenen Motorräder sein und 3 Zylinder mit Hubzapfenversatz als einzige Motorenkonfiguration. Wo kommen denn jetzt die interessanten Motoren her? Von den chinesischen Herstellern. 500er Reihen, Vierzylindern. Ja, danke. Also, das ist jetzt übertrieben, aber also. Da steckt eine unfassbare Geldmacht dahinter. So. Hm. Und diese Geldmacht bringt auch Innovation. Nicht Innovation, aber ja, also Vielfalt.
Ja.
Ja.
Aber jetzt kommen wir, glaube ich, langsam in das Fahrwasser, wo denn auch diese günstigen Preise herkommen. Und das ist ja
wir
das,
reden was die so ganze Zeit schon um das große Ja-Aber ja, drumherum.
Wir umschiffen das gerade so ein bisschen.
Jetzt, also, das, weißt, also die Schwierigkeit als Motorradjournalist an der Stelle ist es, in der Zeitschrift wie Motorrad vor allem, wir beurteilen erstmal ein Produkt. Wir beschreiben ein Produkt und beurteilen ein Produkt. Und wir sind in diesem ersten Schritt im vergleichenden Warentest oder im Fahrbericht, in der Berichterstattung, die journalistische Sorgfaltspflicht gebietet, dass wir nicht politische Hintergründe und Implikationen einfließen lassen in die Bewertung und die Beurteilung von so einem Produkt. Aber im zweiten Schritt, davon losgelöst vom Produkt, müssen wir darüber reden, weil wir auch gesellschaftliche Fragen verhandeln. Wie kann es eigentlich sein, dass diese Produkte günstig sind? Und was bedeutet das eigentlich? Du siehst schon jetzt, also die Motorradindustrie wäre nicht das erste Beispiel nach der Autoindustrie oder sagen wir auch mal Solarindustrie, wo die chinesische Wirtschafts- und Handelspolitik also über einen Industriezweig quasi hier Dinge kaputt gemacht hat. So. Das kann ich nicht CF Moto zur Last legen und auch nicht Kowe und denen, wie sie alle heißen. Aber irgendwann muss ich darüber auch reden. Und also bei den Dreizylindern ist mir das jetzt zum ersten Mal so richtig, wird das so ganz greifbar. Dass da einfach, dass es weitere Gründe gibt. Aber fangen wir vielleicht mal weiter vorne an. Früher, wenn CF Moto eine ER6N kopiert hat und die reverse engineert hat, also sie kaufen so ein Motorrad, zerlegen das, bauen alle Einzelteile nach, so günstig wie sie es können, zu einem Zeitpunkt, als China noch ein richtiges Billiglohnland war, sparen noch an Material, sparen an Werkzeug, machen das Ganze einfach so schlecht wie es geht, um aber noch ein verkaufsfähiges Produkt zu haben. So. Dann ist ja irgendwie klar, dass das billig sein kann. Jetzt sind aber dann 10, 15 Jahre vergangen und China ist schon heute nicht mehr so ein ganz krasses Billiglohnland, wie es früher war. Da gibt es global noch ganz andere Kandidaten heute. Das ist das Erste. Das Nächste ist, die entwickeln ja auch teilweise jetzt selber und viel selber. Und wenn du das selber machst, kostet es eben auch Geld, auch wenn du jetzt natürlich nicht auf die gleiche Art und Weise eine Traktionskontrolle entwickelst wie Ducati beispielsweise. Trotzdem wird auch Entwicklung fällig. Die Rohstoffpreise sind die Rohstoffpreise. So, da gibt es einen Weltmarkt erstmal. Also das kostet eigentlich auch erstmal für alle gleich. Ja, wo kommt dann der billige Preis her? Und dann kommst du sehr, sehr schnell auf den nicht von mir gefundenen Gedanken, aber den schon in tatsächlichen politischen Zeitschriften und in der Presse einfach ausgeführten Gedankengang. Die chinesische Regierung stützt die eigene Wirtschaft ultra krass mit Subventionen und diese Subventionen sind letztendlich der Grund, warum diese Motorräder so billig sind. Mit anderen Worten, wir befinden uns in einem fast schon offenen Handelskrieg. Diese Motorräder sind nicht nur billig, weil China ein Billiglohnland ist oder weil die kopieren oder wie oder was. Diese Motorräder sind billig, weil die chinesische Regierung, das Regime, diese Motorräder subventioniert. Jetzt ist es nicht so, also es gab ja andere Industriezweige. Ich kann jedem übrigens nur raten, also ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen. Wir sind die Kurvendiskussion und nicht der Spiegel. Aber kann jeder sich mal schlau machen und mal einlesen, Stichwort China und Industriesubventionen, da kann man bei ganz vielen verschiedenen Quellen wunderbar nachlesen, wie das geht. Direkt, indem auf das Endprodukt einfach Geld draufgelegt wird und gesagt wird, so pressen wir das da in den Markt, oder indirekt durch indirekte Subventionen. Und in der Motorradindustrie, also bei der E-Auto-Industrie, gab es sehr viele ganz direkte Subventionen, was dazu geführt hat, dass einfach ein europäischer oder ein westlicher Hersteller kann damit nicht konkurrieren. Es geht nicht. Bei der Motorradindustrie, den Verbrennern, von denen wir jetzt reden, ist es noch ein bisschen anders. Da muss man eher davon ausgehen, dass da indirekte Subventionen fließen. Also günstige Firmenfinanzierung, günstige Forschungs- und Entwicklungskredite, Energie, also Stromsubventionen. Also das sind so Aspekte, Public-Private Partnership, also die letzten Endes hat die chinesische Regierung ja in jeder großen Industrie und in jeder großen Firma irgendwo die Hand drin. Und das ist genau das, was wir da beobachten. Der Punkt ist nur der, das kann ich diesem Dreizylinder-Motorrad jetzt, wenn ich es vergleiche mit der Triumph, nicht zu Last legen, in dem vergleichenden Warentest. Aber irgendwo muss ich als Journalist, irgendwo muss ich als Publikation mal die Frage stellen, wie kann das sein? Schön, bin ich froh, dass ich das hier machen darf. Und ich muss die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir jetzt alle anfangen, diese Produkte zu kaufen, da geht es nicht nur um Motorräder, aber uns in erster Linie mal um Motorräder. Was passiert eigentlich mit der hiesigen Industrie? Also wenn du dich bei Ducati mit der Entwicklung unterhältst, sagen die, wir können damit nicht konkurrieren. Das geht nicht. Selbst wenn wir das billigste Motorrad bauen, das wir auflegen können, wir kriegen diesen Preis nicht hin. Und so geht es ja allen.
Ja, ist das nicht genau das gleiche Thema oder ein ähnliches Thema wie bei diesen ganzen, ich nenne sie jetzt mal billigst Anbietern, die immer so viel Werbung schalten, Temu und Shein.
Ja,
und
du weißt das schon, ist letzten Endes auch das.
Also
das,
ja. Da muss man ja auch sagen, da sagen ja auch Leute, warum soll ich denn für das gleiche Zeug, das sowieso dort gefertigt wird, sagen sie zu Recht, warum soll ich denn mehr Geld ausgeben?
Richtig,
okay, bei Motorrädern ist es natürlich ein bisschen anders, weil jetzt die Ducati, die BMW etc. eben nicht dort gefertigt werden. Die Komponenten schon teilweise.
Natürlich.
Ja, genau.
Also das wirft weitere Fragen auf.
Ja.
So, also klar, wenn ich dasselbe Produkt, das aus derselben Fabrik kommt, einmal hier bei irgendeinem Zwischenhändler für das Dreifache kaufen kann oder direkt da, denke ich mir auch, da wäre ich ja fast schon blöd, auch wenn ich natürlich nur dafür plädieren kann, hier seinen Konsum zu versteuern. Das sehe ich ja noch irgendwo. Aber mein Aufhänger ist irgendwo der, dass ein Motorrad ja in unserer Welt in der Regel kein Produkt auch wie jedes andere ist. Also wenn wir jetzt von irgendeinem City-E-Scooter sprechen, ein Haushaltsgerät, ein White Good, mit dem ich von A nach B mich transportiere und zu dem ich keinerlei emotionale Bindung habe,
oder ein
Staubsauger oder ein Kühlschrank oder so ein Produkt wie ein Toaster. So.
Ja.
Da kann ich noch verstehen, wenn einer sagt, ich spare mir den letzten Euro und den letzten Cent und ich muss da aufs Geld schauen.
Ja.
Aber bei einem Produkt wie einem Motorrad, das ja ein reiner, für die meisten von uns, in den meisten Situationen, klar kann man Transport sehen, aber es ist ja ein Hobby, für die meisten Powersports-Hobby. Liegt die Sache ein bisschen anders. Ich kommuniziere, also viele konsumieren auf diese Art und Weise ja auch, um was über sich selber auszusagen, so. Und das andere ist natürlich, ich kaufe ja auch ein Image. Das haben wir wieder, das Image-Thema tatsächlich. Also ich hab ein Editorial zu dem Thema geschrieben und da fand ich diesen einen Satz wichtig, so Motorräder sind käufliche Freiheit. Also fast kein anderes Konsumgut steht so sehr symbolisiert, so sehr Freiheit wie ein Motorrad. So. Das ist bis heute so.
Ja.
Und ein Motorrad, das aber das Regime in China, das ja nun wirklich mit Freiheit nicht viel am Hut hat, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren, ja, also Details finden sich in anderen Publikationen, was man mit der chinesischen Regierung auf dem globalen Parkett so assoziieren kann, aber Pressefreiheit schlecht, Unterdrückung gut, krasse Machterhaltsbestrebungen und so weiter und so fort. Ein Produkt zu kaufen, an dem das haftet, denn das muss man auch letzten Endes sagen, also die chinesische Regierung spannt sich die Industrie des Landes, so auch die Motorradindustrie, vor den Karren, um ihre eigene Macht zu erhalten und zu stärken, Wirtschaftsmacht. Denn nur über Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Prosperität kann das Regime dort seine Macht halten und ausbauen. Die Motorradindustrie ist ein Teil dessen und ich als Käufer eines solchen Produkts mache mich als Teil dieser Kette und auch als Händler, der mir solche Motorräder auf den Hof stellt. Jetzt verstehe ich natürlich andererseits jeden Händler, der sagt, ich war die letzten 10 Jahre Suzuki-Händler, da gab es nichts zu verkaufen. Ich bin jetzt Suzuki rausgegriffen, man könnte jeden anderen nennen. Ich war Triumph-Händler, ich habe die 5. CI-Neuerung im Laden nicht mehr mitgemacht, ich habe keinen Bock mehr auf ständig CI. Ich hole mir jetzt so ein CF-Moto oder so ein Voge auf den Hof, die scheißen sich was, da hänge ich eine Flagge hin und bin plötzlich Händler und verkaufe die Dinger. Ich verstehe jeden, aber wir müssen uns bewusst sein, so, dann bist du Teil dieses Handelskriegs. Ja. So hart das klingt, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, aber ich sehe es so. Und jetzt der Aufruf, wenn ihr das nicht so seht oder vielleicht doch, dann schreibt uns. Rant over. Also das ist einfach, man kann diese Dinge nicht voneinander trennen. So.
Ja,
und aber ein Motorrad ist kein Toaster. Aber eigentlich will ich auch keinen Toaster, der unfrei ist.
Ja, aber das ist doch genau der Punkt, auf den es in solchen Diskussionen am Stammtisch und überall wahrscheinlich immer hinausläuft, dass man immer sagt, hey, wenn du alles aus China verbannst, dann wird Haus und Garage ganz schön leer aussehen.
Ja, das ist natürlich auch richtig.
Das ist natürlich wieder dieses Totschlagargument, das ist mir völlig klar.
Ich wollte darauf raus,
wo ziehst du persönlich die Grenze? Toaster ja, Motorrad nein? Oder?
Also, ich habe mir diese Frage natürlich jetzt auch gestellt und dann ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Man muss es situationsabhängig sehen. Was will ich denn von dem Motorrad? Ich bin ja jemand, ich konsumiere ja gern nur so Sachen, die ewig halten. Also ich trage nur Jeans, die 10 Jahre erhalten und irgendwelche eher höherwertigen Sachen, die aber dann Lifetime so. Und ich sehe dort gerade kein Motorrad, das für mich so Lifetime-Ambitionen hat. Also wenn ich ein Motorrad kaufe, dann kaufe ich das mit dem Wunsch, in der Regel wird es nicht mehr verkauft. So, ja. Und so konsumiere ich. Und deshalb, das sehe ich da nicht. Aber als ich auf dieser 675 SRR saß, dachte ich mir, Mensch, das würde ein wahnsinnig geiles Cup-Motorrad abgeben. Entkorken, Straßenzeug weg, mit dem kleinen Besteck irgendwie flott machen. Da habe ich 100, 110 PS und habe nicht mal 8000 Euro ausgegeben. Und denke ich mir, boah, das ist es doch. Ein Sportmotorrad, ein Cup-Motorrad für. Komm, mach ein Cup-Paket für 10. Das kann keiner sonst halten. Oder mach meinetwegen 12, ist mir auch egal. Bist du immer noch viel billiger als alle anderen. Das kriegt keiner sonst hin. Das geht nicht. Das geht nur mit diesem billig subventionierten Scheiß. Ja? Nicht Scheiß, ist ein gutes Motorrad, aber ja, da sehe ich mich in Versuchung. Das ist der Punkt. Ja. Da sehe ich mich in Versuchung. Kriege ich es dann noch hin? Weil der Gedankengang da wird ja dann plötzlich wahnsinnig komplex. Der ist ja dann, okay, also der Arbeiter am Band bei CF Moto, der kann nichts für das Regime. So. Und der Ingenieur kann da auch nichts dafür. Das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Die wollen morgens den Kühlschrank aufmachen, es ist was zu essen drin und die wollen abends ein Dach über dem Kopf haben. So, die können dafür nichts. Ja. Und denen kann ich auch keinen Strick draus drehen. Aber letzten Endes muss ich mir trotzdem im Klaren sein, wenn ich das unterstütze ich halt Unfreiheit. So, will ich Cup fahren mit dem Motorrad, das irgendwie die Unfreiheit unterstützt hat? Wahrscheinlich kann ich mich zu einem Ja durchringen. So, weiß ich nicht, wie weit meine Moralvorstellung trägt. Muss jeder für sich beantworten. Ja. Aber also kann ich das ausblenden? Will ich das ausblenden? Muss jeder wissen. Ist es das wert? So, jetzt mal unbesehen von der Frage, wie gut ist die Hardware, wie nah oder wie weit weg an dem bekannten Produkt ist man.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, okay, wie war das noch? Wandel durch Annäherung war doch mal so ein Konzept. Also müssen wir nur lang genug chinesische Produkte kaufen und die chinesische Mittelschicht merkt irgendwann auch, Moment mal, Freiheit wäre doch auch irgendwie geiler. So, kann keiner sagen.
Ja, aber
führt zu weit jetzt auch irgendwie.
Ja, aber ich freue mich, dass du so ehrlich antwortest und dass eben auch rauskommt, es ist eben nicht so eine schwarz-weiß, ja, nein, gut, böse Geschichte wie immer. Es ist eben komplex.
Nein, und man muss sich das auch leisten können. Man muss sich diese Art der moralischen Überlegung ja leisten können. Wenn ich jetzt 18 bin und ich habe genau 5.000 oder sagen wir mal, ich habe schlechtes Beispiel. Sagen wir, ich bin 20 und ich habe genau 7.500 Euro und ich will unbedingt ein neues Motorrad. Dann sehe ich halt, ich kriege bei CF Moto 90 PS und bei den anderen nur 48. So. Dann in dem Moment bin ich heißer auf 90 PS als auf Unfreiheit verhindern.
Ja.
Ja, also das ist schwierig.
Ja, es ist dann auch einfach so 90% der Motorräder abzuwatschen und zu sagen, nö, sowas würde ich mir nie kaufen. Ja, aber wenn halt dann so ein Motorrad dasteht, was dich anspricht, zum Beispiel so eine 450er Rallye Kurve, die halt sonst keiner baut.
Ja, oder dann, nur für das Fünffache. Ja.
Dann kommt man auf einmal eben schon ins Grübeln und dann ist man eben genau bei dem Punkt.
Ja, das ist der Punkt und deshalb nochmal auch auf die Händler bezogen. Das ist vielleicht noch so ein Aspekt, den wir jetzt auch nochmal kurz anschneiden müssen. Also um Motorräder zu verkaufen, brauchst du ein Händlernetz. Und bislang war das ja das, was den chinesischen Herstellern am ehesten im Weg war. Noch heute kriegst du eine Kurve nur aus irgendwelchen schrägen Kanälen. Also sind sicher vertrauensvolle Händler, aber das sind so Einzelimporteure, die halt eine LKW-Ladung, einen Übersee-Container dann einfach hierher schippern lassen, den aufmachen und sagen, hier nimm. Ja.
Aus dem Container verkauft.
Naja, gefühlt ist es so. Aber diese Kanäle weiten sich jetzt aus. Also ich bin mir sicher, dass es jetzt relativ schnell geht, dass KTM dieses Netz aufsetzt. Der Pira hat das genau gesehen. Also letzten Endes war ja schon vor 5 Jahren klar, dass diese Flut an chinesischen Produkten, Autos, Motorräder, whatever kommt. Und der Pira hat den ich nenne es mal Gegner in Anführungszeichen jetzt, umarmt damit. Dieser schräge Move, diese Vertriebspartnerschaft für chinesische Produkte, es war unausweichlich und nicht zu verhindern, dass das jetzt passiert. Und ich denke, das hat er richtig gesehen. Man kann Teil dessen sein oder nicht Teil dessen. So. Mhm. Das passiert jetzt. Also ich bin mir sicher, dass in wenigen Jahren, wenn jetzt nicht gerade der Handelskonflikt völlig eskaliert und krasse Strafzölle etc. pp. Auch nur zum Schaden von allen letzten Endes, dann kommt das jetzt. Diese Motorräder kommen und diese Motorräder werden demnächst hier sich verkaufen, wie sie in Südeuropa siehst du schon viel mehr so China-Produkte. Die sind da ein bisschen weniger, weiß ich nicht, sentimental oder waren da die Hinterhofhändler schneller, aber diese Motorräder kommen jetzt und diese Motorräder werden über diese Kanäle verkauft. Vielleicht wird es auch größere Importeure geben. Und dann ist noch die Frage, wie ist die Langzeithaltbarkeit und auch wie ist die Ersatzteilversorgung, also Sell and Forget wäre da noch ein mögliches Szenario, dass also, ich meine, auch Premium-Hersteller sind schon an Ersatzteilversorgung gescheitert, aber heute, wenn ich für meine alte Honda irgendwie Teile brauche, habe ich halt eigentlich immer noch relativ gute Kanäle und da sind große Fragezeichen, aber das wird man sehen. Also,
Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Was mir zwischendurch auch eingefallen ist, was mir in der Vorbereitung nicht eingefallen ist, aber ich glaube, Parallelen, das wird jetzt auch ein ganz neues Thema aufmachen, aber so Parallelen zu diesem damaligen europäischen Markensterben würde ich jetzt überhaupt nicht ziehen wollen, aber es ist vielleicht auch ein Aspekt, dass
als die chinesischen, als die japanischen Hersteller hier aufgeschlagen sind. Es gibt Parallelen, aber es ist auch auf eine Art anders.
Ja, total, aber der Vergleich, ja, ab und zu kommt da so mit rein. Es gab ja zig Marken in Großbritannien, in Deutschland ja auch, du hast es ja genannt, die dann spätestens in den 80ern, die es irgendwann zerbröselt hat und sowas. Aber ich glaube, den Vergleich brauchen wir jetzt auch nicht ziehen. Aber.
Also also man muss schon sagen, es gibt da Parallelen und die sind da zu suchen, damit eine Nation so krass exportieren kann, muss eine gewisse Gemengelage herrschen. Also die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und die Rahmenbedingungen in China sind, die haben irrsinnig viel Geld, die haben eine wahnsinnig gut ausgebildete Workforce und die haben eine politische Führung, die den erklärten Willen hat und das Ziel, den Export zu pushen. Ja, also und so war es in Japan nach dem Krieg. Gab es kein Regime, aber da gab es auch positive Grundvoraussetzungen, die dazu geführt haben, dass da eine Industrie so pushen konnte. Und Japan hat das gemacht mit dem Qualitätsanspruch und dem Qualitätsdenken. Also eine BSA oder eine Triumph war kein schlechtes Motorrad, sie war halt nur ständig kaputt. So, und damit hat Japan quasi den Westen erobert, wenn man so will, mit den Motorrädern. Heute ist es so, heute sind ja auch nicht mehr der Innovationstreiber. Heute sind die europäischen Hersteller der Innovationstreiber um den Preis, dass auch viel kaputt geht und dass es sehr teuer ist. Und das ist genau der Punkt. So wie es in den späten Mitte, Ende 60er, Anfang 70er eine Lücke gab, die japanischen Hersteller gefüllt haben, gibt es heute in dem hiesigen Markt eine Lücke, nämlich gute, günstige Motorräder, die frisch sind, die japanischen Hersteller jetzt füllen. Ja, also man muss immer auch dass die Gemengelage die chinesischen, genau. Und
ich habe aufgepasst.
Sehr gut. Ich verstehe jeden Händler. Ich verstehe jeden getriezten Händler, der keinen Bock mehr hat auf es ist nicht einfach, so ein Premium-Motorradladen am Laufen zu halten, ja. Und ich verstehe jeden getriezten Händler, der sagt, leck mich, ich gehe zu den Chinesen.
Ja.
So.
Dann bin ich ja froh, dass ich den Aspekt doch noch reingebracht habe, auch wenn wir das jetzt natürlich wieder noch sehr verkürzt, aber wenn es doch eine gewisse Parallele gibt.
Da gibt es Parallelen, aber der Ralf Schneider würde jetzt eher auf die Unterschiede hinweisen.
Ich wollte gerade sagen, mit dem Ralf könnte man da jetzt...
Ja, aber nein, also ein Aspekt ist mir noch wichtig. Ja. Die Entwicklung, die wir im Markt jetzt beobachten, ist ja immer nur das, was vor 2, 3, 4 Jahren in den Entwicklungsabteilungen stattgefunden hat. Und eins ist klar, wenn schon jetzt die chinesischen Motorräder so gut sind, die Frage ist ja, das ist vielleicht noch die Zukunftsaussichten, wohin gehen wir denn? Ja, also wir haben jetzt eine Dreizylinderplattform mit 90 PS, die dem, ich sage in Anführungszeichen, Westprodukt weitestgehend ebenbürtig ist bei 20% günstigerem Verkaufspreis. So, das ist natürlich die Frage, werden die den Preis anziehen? Wie lange schiebt die chinesische Regierung eigentlich so viel, wie lange können die eigentlich so viel Geld in die Industrie pumpen? Also können die das 5 oder 10 Jahre aufrechterhalten, weil das muss man ja lange aufrechterhalten, um irgendwann dann zu sagen, so, jetzt ist hier alles kaputt, jetzt können wir den Preis dranhängen, der richtige Preis ist und ach, der ist 20% höher. So, also wie lange können die das machen? Wie lange machen wir damit, wir im Sinne von unserer Regierung, ja, also was passiert an der Stelle? Das ist das eine und das andere ist, wie weit entwickeln die eigentlich? Wie viel Entwickler-Ehrgeiz und wie viel Ambition hat eigentlich ein CF Moto oder ein Kowe oder ein Voge zu sagen, hey, wir bauen nicht nur die 500er Zweizylinder oder die 800er und irgendwelche normalen Mittelklasse-Motorräder. Wir bauen den 1000er rein Vierzylinder, das reine Performance-Produkt. Da ist es nämlich dann nicht mehr ausreichend zu sagen, ja, wir sind 10% schwächer für 20% günstiger. Wenn du einen 1000er Vierzylinder baust, dann muss der 215 PS haben, sonst ist es scheiße. So. Klar, vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ja, ich kaufe den 1000er Vierzylinder auch, wenn er nur 190 PS hat, wenn er dafür günstiger ist. Die Frage wird sein, entwickelt man dahin? Entwickelt man dann jetzt mal endlich eine gute Traktionskontrolle? Entwickelt man dann wirklich mal ein gutes ABS? Weil das kostet ja auch Geld. Und ich denke, ehrlich gesagt, nein. Ich denke, man wird die prestigeträchtigen Geschichten außer Acht lassen, weil da kein Geld zu holen ist. Wir werden chinesische Motorräder bis auf Weiteres erstmal nur in den Segmenten, in den Volumensegmenten sehen, wo Geld zu holen ist. Aber das Superbike aus China, das konkurrenzfähig ist, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Nicht so bald. Man könnte, wenn man wollte, aber man wird nicht wollen.
Okay.
Ja.
Ja. Ja, es ist, Image kann man sich ja so auch nicht so einfach
kaufen. Du hast halt auch nicht so eine krasse Motorradkultur. Also nicht so eine, weißt du, wir haben ja alle MV und Ducati und seit 1900 schieß mich tot und der Agostini hat
1900. Aber es ist natürlich auch
WM-Titel gut. Das gibt's da alles nicht.
Die andere Seite der Medaille ist eben, dass sie sich eben um Konventionen eben auch dann teilweise nicht scheren müssen. Das ist ja, hattest du ja auch schon angesprochen.
Und oft auch zum Benefit. Also das muss man halt einfach, also viel ist halt auch verkopft und an vielen Stellen steht man sich als sagen wir mal Westhersteller in Anführungszeichen halt auch selber im Weg. Das muss man auch sagen. Ja. Das Thema CI ist so eins.
Ja.
Andererseits, wenn CF Moto jetzt durch die Decke geht, in 3 Jahren wollen die auch Verkaufspaläste sehen. Also überall, das ist vielleicht die finale Botschaft. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo nicht nur mit Wasser gekocht wird. Die kochen alle mit Wasser. Ja? Und wenn es zu schön aussieht, um wahr zu sein, ist es eigentlich auch meistens zu schön, um wahr zu sein. Und irgendeinen Haken hat die Sache. Und der ist gerade, diese Motorräder sind nicht so billig. Die chinesische Regierung macht sie so billig, damit wir die kaufen, damit die Industrie hier kaputt geht.
Ich hatte auf ein nicht schönes, aber auf ein treffendes Schlusswort gehofft, ja.
Persönlicher. Naja.
Aber persönlich
ist schwierig. Muss jeder mit sich ausmachen. So.
Ja.
Ja, ich meine, letzten Endes werden sie die Sachen ja schon hier versteuert. So ist ja nicht. Also anders als bei Temu wird ja wenigstens Steuer abgeführt hier. So. Wir wissen jetzt auch, warum er so lange um dieses China-Thema irgendwie drumherum gestreunert. Das ist natürlich heikel. Und wir sind natürlich nicht der Spiegel. Man muss irgendwann auch auf das Politische kommen an der Stelle. So. Frag mal in der Autoindustrie nach. Frag mal in der Solarindustrie nach. Ja, die sah mal wie ein Wachstumszweig aus. Chinesische Subventionen haben, also klar, da werden auch Fehler begangen. Auch die deutsche Autoindustrie hat Fehler gemacht. Aber das eine ist halt der Fehler, das andere ist halt, also wir werden nicht sehen, dass eine Regierung hier dermaßen krasse Wirtschaftssubventionen aufsetzt, weil das unserem Selbstverständnis auch widerspricht. Ja,
ja, also das Thema köchelt ja eh noch bei uns in der Redaktion
ja,
etwas.
Also
wir werden da,
glaube ich, begleiten, so.
Ja, ich also wir haben das in den letzten Redaktionskonferenzen ja auch schon irgendwo gehabt und da wird es demnächst nochmal was zu lesen geben, denke ich. Aber mehr können wir da jetzt auch noch nicht.
Ja, also.
Da kann ich jetzt auch auf keine konkrete Ausgabe verweisen, aber.
Naja, doch, es gab ja mal das China-Dossier, das ist jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre her, aber da steht immer noch viel drin, viel drin, was sinnvoll ist. Vielleicht kannst du uns aus dem Off und dem Nachklapp noch die Ausgabe nachreichen. Also da steht immer noch viel, viel Gutes drin, aber die 3 Jahre circa, die das alt ist, sind gefühlt gleichzeitig auch eine Ewigkeit jetzt, ne?
Da haben wir es. Das China-Dossier war in Ausgabe 3 2021.
Na, gar nicht so alt, 3 Jahre. Oder, nee,
viel, ja.
Ja, ist viel passiert seitdem, aber also die, das ist ja das ist vielleicht auch die Bottomline, so das Gefühl, das man damals schon hatte, dass das jetzt im großen Stil hierher schwappt, das hat sich ja nicht bewahrheitet, aber das bewahrheitet sich jetzt. So, also die Modellflut ist riesig und die Vielfalt ist riesig. Die Frage ist eigentlich immer nur, welches von diesen Motorrädern kommt denn schlussendlich zu uns und wann? Oft hilft es auch, in den anderen europäischen Ländern zu gucken. Ich habe zum Beispiel gesehen, die Kollegen in Holland fahren schon, oder war es Tschechien, fahren schon 800er QJ. Also da sind eine Menge interessante Modelle im Anmarsch. Und dann ist ja noch eine ganz andere Frage, wo geht eigentlich die chinesische Einkaufstour weiter? Also, wer kauft denn jetzt KTM? CF Moto ist dann noch lange nicht aus dem Rennen, final. Wer kauft denn jetzt MV eigentlich, ja? Also, wer noch so ein traditionsreicher Hersteller, der irgendeinem chinesischen Hersteller auf der Suche nach Prestige wunderbar ins Beuteschema passt. Mhm.
Naja.
Weil es halt auch die Leute hier, wir haben nicht genug mündige Konsumenten. Schau dich mal auf den Straßen um. Also ich bin gerade zufällig in Paris und hier fahren ganz viele MGs rum. Und von den Leuten, die so ein MG kaufen, wissen wahrscheinlich 80% gar nicht, dass das natürlich ein chinesischer Hersteller ist, der die Marke MG irgendwann übernommen hat.
So, ja, das ist doch das gleiche Modell wie bei Benelli, sag ich mal.
Ist das gleiche Modell wie bei Benelli und ich denke, das Motorrad sollte eigentlich so auf eine Art und Weise mehr ein Herzensthema sein als ein schnödes Auto, dass man sich vielleicht meine Hoffnung ist, dass der mündige Konsument sich mehr damit auseinandersetzt, woher das Produkt eigentlich kommt und wer daran verdient und wer einen Vorteil damit hat, als bei einem Auto oder bei einem Toaster. Meine Befürchtung ist, so wird es nicht sein. So.
Ja, wir waren ganz schön gemein zum
Rant over
zur Toasterindustrie.
Die arme Toasterindustrie heute. Falls sich irgendjemand beleidigt haben sollte, auf dem Weg hierhin, ist nicht böse gemeint, aber es ist natürlich auch ein heikles Thema irgendwo.
Ja. Aber da war doch das versöhnliche Schlusswort irgendwo noch. Ich glaube, viel mehr kann man
gehört,
auch. Viel, ein bisschen, ja.
Eins möchte ich nochmal rausstellen, das ist mir wichtig. Ich hatte das Glück, mit einem Entwicklungsingenieur und mit einer Marketingdame aus China am Abend zusammenzusitzen am Tisch und ein Bier mit denen zu trinken und mich einfach nur zu unterhalten. Und natürlich gibt es da eine riesige kulturelle Barriere, aber das waren auch nur Menschen. So, ja, die hatten die gleichen Wünsche und Bedürfnisse ans Leben wie du und ich auch. Die hatten halt das Pech. Was heißt Pech? Aber die haben halt nicht die Fragen gestellt, die du und ich jetzt hier stellen. So. Aber das sind Menschen mit den gleichen Bedürfnissen und die, denen ist gar kein Vorwurf zu machen. Auch einem Hersteller ist da kein Vorwurf zu machen. Aber eine Ebene noch weiter oben muss man irgendwann mal anfangen, die Fragen zu stellen und vielleicht auch die Vorwürfe zu machen.
Ja. Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Johannes. Ich finde trotzdem,
Rant over.
Also mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich habe mich mit dem Thema ja auch nur so am Rande. Und wenn überhaupt, beschäftigt man sich natürlich mit der Hardware. Aber ich kann nur sagen, danke für deine Zeit und ich hoffe, dass unsere Zuhörer da trotzdem auch Spaß beim Zuhören hatten. Ich glaube,
nächstes Mal machen wir wieder gute Laune. So.
Ja, ich wollte auch sagen, beim nächsten Mal, da machen wir lieber exotische Motorräder
Wir über Indian und Royal Enfield. Das ist nämlich ein gute Laune-Thema. So.
Ja, mit anderen Herzensthemen hast du schon eine Auswahl für die nächste Wundertüte eigentlich?
Oh, die ist noch nö. Da muss ich mal in meinen mobile Parkplatz schauen.
Schau da mal rein.
Was da so schlummern könnte.
Genau. Damit wir zumindest ein bisschen einen positiven Ausblick am Ende noch haben.
Vielleicht eine alte Benelli.
So. Okay.
Mal gucken.
Also, danke euch nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke auch.
Ciao.
Macht's gut.